Warum diese Frage nach dem Wissen? Weil sicherlich alle sind genervt und ich bin auch genervt zu nehmen von diesem Sprechen über das Wissen und gerade im Kulturmilieu, im Kunstmilieu und so weiter, alle plötzlich sind zum Schluss gekommen, dass es so etwas wie ein Appell oder eine Rückkehr oder was auch immer an die Naturwissenschaften finden soll oder tatsächlich findet, um sozusagen der Unverbindlichkeit der Kulturwissenschaften, Humanwissenschaften zu entgehen, die großen, nicht nur Narrative, sondern die großen Theorien. 60er, 70er Jahre scheinen unglaubwürdig zu sein, große Namen tauchen nicht auf, Foucault ist vorbei, Derrida ist fast vorbei, der andere Theoretiker ist vorbei, sind vorbei. Man hat das Gefühl, die Humanwissenschaften gehen nicht weiter. Und auf der anderen Seite fühlt sich die Kunst, auch die Humanwissenschaften selbst, fühlen sich irgendwie unsicher, wenn sie nur Bilder produzieren oder nur Texte produzieren und das produzieren und jenes produzieren. Sie wollen sozusagen etwas Wahres sagen. Der Wunsch ist, nicht auszurotten, und so hat man das Gefühl, man soll an die Naturwissenschaften, an die Genauwissenschaften appellieren und dort so etwas wie Wissen finden. Man spricht auch sonst über die Wissensgesellschaft und alles Mögliche. Und deswegen wollte ich eine Veranstaltung machen darüber, was das Wissen eigentlich ist. Und ist es wirklich so, dass wir in einer Zweiteilung der Kultur leben, ja, wie es auch beschrieben wird, nämlich auf der einen Seite Naturwissenschaften, Mathematik und das alles, was sozusagen das genaue Wissen vermittelt und man soll ja sozusagen daran appellieren, oder und auf der anderen Seite Humanwissenschaften, die sozusagen Diskurswissenschaften sind oder sagen wir Palaverwissenschaften sind oder wie auch immer. Gibt es tatsächlich diese Zweiteilung und gibt es tatsächlich diese Wahl zwischen einem genauen Wissen und einer kulturellen Tradition und oder Diskussion, unverbindliche Diskussion, also wie ist generell die Lage? Nun, zunächst einmal möchte ich betonen, dass ich überhaupt keinen Unterschied sehe in der inneren Verfassung der Humanwissenschaften und Naturwissenschaften. Und ich glaube, dass Wissensanspruch in beiden Bereichen, also Wissensanspruch in Humanwissenschaften und Wissensanspruch in Naturwissenschaften, sind gleich verfasst. Alle Wissenschaften haben die gleiche Verfassung und alle haben die gleiche Plausibilität. Also der wissenschaftliche Wissen hat überall das gleiche, die gleiche Plausibilität. Warum ist das so? Weil die Wissenschaft grundsätzlich, so wie sie funktioniert seit eh und je, aber auch in der Neuzeit, von einem bestimmten Bild ausgeht. Und wenn das angekündigt wird, ich habe die Ankündigung sogar nicht gelesen, ich glaube, es geht um Wissenschaftsbilder oder so, das war ja nicht wahr, im Titel des Seminars. Was ich meine, sind sicherlich nicht die Bilder, die Wissenschaft uns vermittelt, ja, so wie man sehr oft über die Wissensbilder und Wissenschaftsbilder spricht, sondern was ich meine, ist vielmehr ein Bild oder viele Bilder, die gewissermaßen die Wissenschaft begründen. Und dieses Bild ist uns zunächst einmal sehr vertraut. Und zwar sieht es folgendermaßen aus, es gibt so etwas wie die Welt, es gibt so etwas wie das Universum, Und innerhalb dieses Universums und innerhalb dieser Welt gibt es so etwas wie einen Mensch, ja, oder ein Suchender oder ein Fangender, ein Forscher, ja, nicht wahr, der versucht, sich selbst darüber aufzuklären, was in ihm und in der Welt passiert. Ja, das heißt, ursprünglich, im Grunde jeder Wissenschaft, liegt diese Figur eines riesigen Ganzen und eines kleinen Menschen. Ja, so wenn man sagt, ja, es gibt ein so großes Universum mit vielen, vielen Sternen, mit vielen, vielen Geheimnissen, ja, einfach, so Millionen Lichtjahre in eine Richtung, Milliarden Lichtjahre in eine andere Richtung. Und das ist so eine kleine Ameise, ja, einfach. Und diese kleine Ameise versucht sie ein bisschen so zu krabbeln und sich umzuschauen, ja, das sind alle diese Kubrick-Filme, ja, früher Kubrick-Filme. Und versuchen sozusagen durch eine Selbstüberbietung, das ist eine unglaubliche Anstrengung, weiter zu graben und zu erforschen, wie diese riesige Welt aussieht. Das ist sozusagen ein Grundbild jeder Wissenschaft, ja, wie 2001 von Kubrick beginnt, oder da beginnt mit einer Affe, ja, zunächst einmal. Der Affe versucht sozusagen, sich irgendwie ein Bild zu machen darüber, was um den Affe herum passiert. Noch dieses Bild ist ja überall das Gleiche, zunächst einmal. Es ist ein Bild, von dem ein Naturwissenschaftler ausgeht. Ja, nicht wahr? Wir leben in einem Universum, also ein Physiker, ja, nicht wahr? Ein Astronom, ein Astrophysiker. Wir leben in einem Universum und wir versuchen, uns darüber aufzuklären, wie die physikalischen Gesetze funktionieren, die in diesem Universum gelten. Oder es ist ein Biologe, ein Genetiker, der sagt, es gibt sehr, sehr viele, unzählige Genkombinationen. Ich bin nur eine Genkombination. Ich bin ein kleiner Teil eines genetischen Codes. Es gibt viele andere. Es gibt zunächst einmal die schon realisiert worden waren, in verschiedenen Gegenden der Welt, in Pflanzen, in Tieren, in anderen Menschen. Da gibt es wahrscheinlich Außerirdische, die haben auch einen anderen genetischen Code. Die haben wir zwar nicht getroffen, aber es ist möglich und irgendwie auch vielleicht erforschbar. Das ist wiederum das gleiche Bild. Ich bin klein, ich bin sozusagen eine Kombination unter vielen anderen möglichen. Und ich versuche jetzt zu wissen, was alle diese unzählige, potenziell unzählige Kombinationen sein können. Na gut, und was sind die Humanwissenschaften und die Kulturwissenschaften? Sie gehen vom gleichen Bild aus. Ich bin Ansprechender in einer Sprache. Und meine Möglichkeit, etwas auszusagen, ist begrenzt. Ja? So wie, also wie klassische Linguistik und Linguistik ist die Basis aller Kulturwissenschaften letztendlich. Ich bin ein Sprechender, ein kleiner Sprechender mit einem sehr begrenzten Vokabular, sehr begrenzten Möglichkeiten, etwas überhaupt auszusagen. In einem Meer der Sprache, meine eigene Sprache, also Deutsch ist nicht meine eigene Sprache, aber in der deutschen Sprache, aber es gibt darüber hinaus auch viele andere Sprachen, von Französisch bis zu Swahili, und es gibt viele Sprachen, die schon untergegangen sind, und es sind viele Sprachen, die vielleicht noch entstehen. Das heißt, ich bin ein kleiner Sprechender im Meer der Sprache. Oder ich bin ein Kulturwissenschaftler, der versucht, die kulturellen Codes zu erforschen. Also nicht nur Sprachcodes, sondern alle möglichen Sprachen. Und ich stelle fest, ich trinke und esse und reagiere auf eine gewisse Art und Weise. Aber es gibt auch japanische Teezeremonie, es gibt eine Möglichkeit, ganz andere Sachen zu trinken und zu essen. Also erforsche ich die Essgewohnheiten anderer Völker oder ihrer Religionen. Ich glaube das, sie glauben etwas anderes. Das heißt, ob es um die Humanwissenschaften handelt, ob es um die Naturwissenschaften handelt. Wir haben ein gleiches Modell als Ausgangsmodell oder Ausgangspunkt für unsere Forschung. Es gibt eine große Welt, ich bin ein Teil dieser Welt, ein Fall unter vielen anderen. Ich kann aber mich selbst als Teil dieser Welt und die Welt insgesamt erforschen. Die Frage ist, warum eigentlich? Nun, die Wissenschaft hat sich konstituiert in einer Gegenbewegung, in einer Polemik gegen das, was wir die Metaphysik nennen. Ja, und nach wie vor ist diese Polemik akut und nach wie vor ist die Wissenschaft in neuen und neuen Anläufen, definiert sich durch diese metaphysische Gegenposition. Das heißt, wir sind sozusagen in einer Kultur hineingeboren, die schon bestimmtes Wissen aufweist. Ja, es gibt Mythen, es gibt Religionen, es gibt Traditionen und so weiter, die uns schon darüber aufklären, was wir eigentlich sind. Die sind aber nicht wissenschaftlich oder nicht wissenschaftlicher Status ist unklar. Wenn wir hören, dass die Welt in so vielen Tagen geschaffen ist und so weiter, dann fragen wir uns, ob es wirklich stimmt. Also die Wissenschaft ist ein Versuch, eine metaphysische Tradition, das heißt eine Tradition, die sozusagen einen Überblick über die Welt vermittelt, ohne aber sich selbst darüber im Klaren zu sein, wie ihr Wissensstatus aussieht. Wissenschaft ist dagegen. Sondern Wissenschaft ist versucht genau zu sein. Das wissenschaftliche Wissen muss genau sein. Die Frage ist allein, ob diese zwei Figuren eines Wissensanspruchs auf der einen Seite und dieses Ausgangsbildes auf der anderen Seite, ob sie vereinbar sind. Und ich glaube, sie sind nicht vereinbar. Und das ist das große Problem der Wissenschaft insgesamt, und zwar jede Wissenschaft. Nämlich, wenn ich sage, es gibt eine Welt, ich bin ein Teil dieser Welt, und es gibt ein Verhältnis zwischen mir und dieser Welt, und dieses Verhältnis ist das Verhältnis der Forschung meiner selbst auf der einen Seite, der Forschung der Außenwelt auf der anderen Seite, und die Suche nach einer Korrelation zwischen mir und dieser Welt. Ja, das sind drei Elemente, die unmittelbar aus diesem, oder drei Forschungsrichtungen, die unmittelbar aus diesem Bild oder diesem Bild entspringen, dann ist das Bild selbst ein metaphysisches. Das Bild selbst ist ein metaphysisches insofern, dass dieses Bild voraussetzt, einen Blick, der gleichzeitig mich, die Welt und Korrelation zwischen mir und der Welt umfasst. Woher weiß ich das überhaupt, dass ich ein Teil der Welt bin, dass ich fähig bin, die Welt zu erforschen und dass diese Korrelation überhaupt besteht? Woher weiß ich, dass es überhaupt so etwas wie die Außenwelt besteht und so weiter und so fort? Das heißt, die wissenschaftliche Suche oder die wissenschaftliche Forschung selbst, wie auch immer sie genau sein will, ist grundsätzlich und ursprünglich eingeschrieben oder sagen wir situiert in einem Bild, das ein metaphysisches Bild ist. Weil dieses Bild können wir von uns aus nicht betrachten. Dieses Bild ist etwas, was uns grundsätzlich vorgegeben ist. Wenn die Wissenschaft versucht, gegen das Vorgegebene, gegen eine unkritisch angenommene Position zu kämpfen, dann gibt es für diesen Kampf eine Grenze. Und diese Grenze ist genau diese sozusagen für die Wissenschaft, und zwar für jede Wissenschaft, ursprüngliche Weltbeschreibung, die so allgemein sie auch sein kann. Es gibt die Welt, es gibt den Mensch und es gibt ein Verhältnis. Und jetzt will ich dieses Verhältnis, diese Welt und mich selbst erforschen. Das scheint sehr allgemein zu sein. Allerdings, diese allgemeine Beschreibung der Lage ist selbst keine wissenschaftliche, sondern es ist die Rahmenbedingung. Es ist ein Kontext, es ist eine Lage, aus der das wissenschaftliche Projekt überhaupt entsteht. Aber diese Lagebeschreibung gehört diesem Projekt nicht. Ja? Sie ist sozusagen, diese Lagebeschreibung geht dem wissenschaftlichen Projekt voraus. Und so gibt es im Grunde keinen Unterschied, absolut keinen Unterschied zwischen Naturwissenschaften, zwischen dem Status des Wissens in Naturwissenschaften und dem Status des Wissens in Humanwissenschaften und in allen anderen Bereichen. Wenn wir vom wissenschaftlichen Wissen sprechen, dann ist die Lage, die initiierende, ursprüngliche Lagebeschreibung in allen diesen Wissenschaften absolut gleich. Ob ich ein Tier unter anderen Tieren bin und dann die Tierwelt als Biologe untersuchen will. Ob ich mich als Sprechende unter anderen Sprechenden verstehe. Ob ich mir als kulturerzogen und kulturkodiert unter anderen kulturkodierten Menschen verstehe. Ob ich mich als eine Kombination aus verschiedenen Atomen und Molekülen unter anderen Kombinationen von Molekülen und Atomen verstehe. Es ist von der Lage her, von der Grundfigur, aus der dieses Wissen, dieses Projekt entsteht, völlig klar. Und deswegen zu denken, dass man sich aus den Problemen der Naturwissenschaften retten kann, indem man die Naturwissenschaften als Teil der Kultur interpretiert. Das hat Foucault gemacht. Ja. Er hat versucht, die Naturwissenschaften sozusagen reintegrieren, das Kulturganze, und in die Geschichte der europäischen Wissenschaften reintegrieren in die Geschichte der europäischen Kultur. Jetzt sagen wir, das ist gescheitert. Aber genauso ist es absurd zu versuchen, die Kulturwissenschaften in die Geschichte der Naturwissenschaften einzuschreiben und zu sagen, ja, es gibt so etwas wie eine grundlegende Biowissenschaft oder was auch immer. Und die könnte eine Grundlage bilden für die Kulturwissenschaften. Das geht auch nicht. Weil der Status aller dieser Wissenschaften ist gleich. Und diese Problematik war von Anfang an sicherlich klar. Und eben dieses Bild, dieses ursprüngliche Bild, und sozusagen die Sackgasse, eine theoretische und praktische Sackgasse, die aus der Ursprünglichkeit dieses Bildes entsteht, war der Grund für die Entstehung der europäischen, begrenzen wir uns auf diesen Bereich, auf diese Region Philosophie seit Plato. Das heißt, ein Projekt, das versucht, so etwas wie ein absolutes Wissen zu etablieren. Und genau um dieses Projekt und die Probleme, die damit verbunden sind, möchte ich im Seminar sprechen. Das heißt, was ist das absolute Wissen und welche Probleme tauchen auf, wenn man so etwas anstrebt? Und das absolute Wissen ist nichts anderes als Versuch, diese Grenze zu überschreiten. Das heißt, dieses Urbild der Wissenschaft abzuschaffen und stattdessen andere Figuren einzuführen, und zwar solche, die den Menschen erlauben, so etwas wie am Anfang seiner eigenen Untersuchung zu sein. Oder am Beginn dieser Untersuchung, also die Untersuchung mit dem Anfang anzufangen, mit dem Beginn zu beginnen. Weil die positive Wissenschaft, wie sie sich historisch konstituiert hat, beginnt nicht mit dem Anfang, sie ist grundsätzlich verspiegelt. Sie geht davon aus, dass die Welt immer schon da ist, der Mensch immer schon da ist, das, was zu erforschen ist, immer schon da ist, und dann erst beginnt man das zu untersuchen und zu erforschen. Das heißt, alles, was zu erforschen ist, und der Forscher selbst, sind vorgegeben. Und ist das so, kommt das Wissen immer zu spät. Und zwar diese Verspätung kommt in allen Wissenschaften, sozusagen alle Wissenschaften verspäten sich gleich. Ja? Weil sie alle gehen davon aus, dass derjenige, der forscht, und dasjenige, was geforscht werden soll, und der Forschungsvorgang selbst, sind immer schon da. Die Frage ist also, ob es möglich wäre, tatsächlich mit dem Anfang anzufangen. Wäre es möglich, dann hätten wir so etwas wie ein absolutes Wissen. Das heißt etwas, was in sich selbst durch die Evidenz begründet ist. Nicht etwas, was durch die nachträgliche Reflexion erst deutlich wird, eine nachträgliche Reflexion, die aber niemals imstande ist, denn der Ausgangspunkt ihrer selbst einzuholen. Dieses Projekt des absoluten Wissens beginnt mit Plato, wie gesagt, und was auffällt bei vielen Versuchen dieser Art, ist, dass das Bild selbst jahrhundertelang, also dieses Bild, das ich beschrieben habe, jahrhundertelang nicht in Frage gestellt wurde. Und zwar von Plato auch nicht. Ja? Wenn wir uns daran erinnern, wie Plato argumentiert, und das ist tatsächlich der Anfang der Problematik, weil er war der Erste, der die Frage stellt, wie das absolute Wissen möglich ist, dann bleibt bei ihm dieses Ursprungsbild gültig. Das Einzige, was er versucht, sozusagen sich aus diesem Welt, aus diesem Bild rauszuschmuggeln. Ja, nicht wahr? Also der Mensch sitzt, ich wiederhole das zu tausendstel Mal, aber jetzt in diesem Zusammenhang, der Mensch sitzt in der Hölle, ja, der Mensch sitzt in der Hölle. Und diese in der Hölle sitzen, das ist genau dieses Bild, das ich gerade von Anfang an beschrieben habe. Also die Welt als eine Sphäre, oder die Welt als ein Raum, der Mensch als Teil dieses Raumes. In dieser Situation, sagt zu Recht Plato, ist die Erkenntnis unmöglich. Als Teil dieser Hölle, als jemand, der innerhalb des Ganzen sitzt, kann ich diese Ganze grundsätzlich nicht beschreiben. Was soll ich tun? Rausschleichen aus dem Ganzen. Das heißt, was Plato im Grunde hier initiiert, ist der folgende. Er benutzt gerade das, wogegen die Kultur, wogegen die Wissenschaft eigentlich streut, nämlich die Potentialität eines metaphysischen Blicks. Er sagt so etwas ungefähr wie, gut, wir wissen, dass es das Ganze gibt, wir wissen, dass wir ein Teil dieses Ganzen sind, wir wissen, dass es eine Korrelation besteht zwischen uns und dem Ganzen, aber woher ja? Keine Erfahrung in der Welt kann uns darüber aufklären. Ja? Dieses Bild als Bild ist uns nicht gegeben. Aber wir sprechen über dieses Bild. Ja? Wir diskutieren dieses Bild und wir gehen von diesem Bild aus. Also, von jemandem irgendwann muss es das gesehen werden. Oder vielleicht haben wir es gesehen, aber haben es nicht bemerkt. Und die Antwort ist, sicherlich, wir haben dieses Bild gesehen, aber vor unserer Geburt. Ja, das ist der Antwort. Also irgendwann vor unserer Geburt haben wir dieses Bild gesehen. Und wenn wir philosophisch genug sind und begabt genug sind, können wir sozusagen in diesen Zustand uns zurückversetzen, vielleicht im Traum, vielleicht in der Ekstase, vielleicht in einem sozusagen externen Willensanstrengung, der Versuch sozusagen mit der Gewohnten zu brechen, aus der Welt rauszutreten, auf verschiedene Weise, können wir versuchen, diese Position, die es objektiv gibt, weil gäbe die nicht, hätten wir überhaupt kein Wissen um dieses Bild generell. Wir können sozusagen versuchen, rauszukommen aus der Welt und sozusagen dieses Bild zurückzugewinnen. Das tun wir sowieso, wenn wir sterben, das ist ganz klar. Aber das reicht nicht aus, zumindest eine Appell, eine Erinnerung, eine Anamnese, eine Möglichkeit, sich zu erinnern an dieses Bild, ist etwas, worauf sich die Philosophie bezieht. Das heißt, was Plato eigentlich macht, er stellt dieses Bild nicht in Frage. Er lässt dieses Bild so, wie es ist, versucht aber, für den Menschen einen Zugang zu finden zu metaphysischer Perspektive, aus der heraus dieses Bild zu sehen ist. Und das ist die erste Bewegung der Philosophie im Streben nach dem absoluten Wissen, versucht diese Perspektive einzuholen. Das scheitert übrigens. Das scheitert aus einem einfachen Grund. Und dieser Grund ist ja entscheidend für alles andere. Warum scheitert es letztendlich? Weil diese Bewegung des Heraustretens aus dem Bild, um dieses Bild dann insgesamt tatsächlich zu sehen, dass diese Bewegung nicht nachvollziehbar und nicht wiederholbar ist. Und das entspricht nicht unserer Vorstellung vom Wissen. Jetzt was ist, wir haben sozusagen, wir entdecken, was wir unter Wissen verstehen. Unter Wissen verstehen Nachvollziehbarkeit und Wiederholbarkeit. Plato erklärt uns aber nicht, wie wir diese Bewegung wiederholen können. Er sagt, Philosoph erreicht das einmal. Ja, indem er heraustritt aus der Hölle, zurückkommt, aber dann wird er umgebracht. Ja, nicht wahr? Oder man ist bei Göttern, kommt zurück auf die Erde, ist hineingeboren in diese Hölle, vielleicht kommt niemals raus, nur mit dem Tod. Ja, nicht wahr? Das sind einmalige Bewegungen, einmalige Figuren, die zwar beschworen werden, immer wieder, aber sie können nicht wiederholt werden. Es gibt keine Methode, die uns Auskunft darüber gibt, wie wir das machen können. Das Gleiche passiert auch mit der zweiten Phase der christlichen Religion. Ja. Wenn wir schauen, die Entwicklung der christlichen Philosophie, also der Theologie, im Mittelalter, wir sehen nichts anderes als einen Versuch, sozusagen diese platonische Figur, die von unten nach oben geht, zu wiederholen von oben nach unten. Es ist zwar unglaubwürdig, dass der Mensch sozusagen rauskommt aus diesem Ganzen und dieses Ganze von oben sieht, es ist aber möglich, dass Gott das von Anfang an tut, hineinsteigt hier, absteigt in die Welt, und dann die Menschen informiert darüber, was er von außen gesehen hat. Er scheint zunächst einmal glaubwürdiger zu sein, weil der Mensch ist doch ähnlich und begrenzt und Gott ist nicht. Für den Menschen ist es unmöglich, unendlich zu werden. Für Gott soll es aber möglich sein, endlich zu werden. Christus ist in diesem Sinne eine Antwort auf die platonische Figur. Er ist derjenige, der von oben in die Hölle hineinkommt, dort stirbt, wird umgebracht, wie Plato das beschreibt, aber weil er Gott ist, nicht endgültig, sondern sozusagen Rückkehr zu seinem göttlichen Ursprung zurück. Das heißt, eine Möglichkeit ist die Möglichkeit, sozusagen nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten zu gehen. Aber auch diese Möglichkeit hat diese unangenehme Seite, einmalig zu sein. Ja, ich warte, das Ereignis kann nicht wiederholt werden. Und obwohl uns versprochen wird, dass es zumindest noch einmal passiert, zunächst einmal warten wir darauf. Zwar gespannt, aber zunehmend irgendwie mit einem Gefühl der Unsicherheit. Obwohl ja niemand weiß, ja, dass das ist gerade eine Möglichkeit, die sich nie bestreiten wird. Und dritte Gründung, das ist sicherlich der kartesianische. Und das ist für mich der Zentrale für das Weitere. Also neuzeitliche. Die vollzieht sich allerdings zunächst einmal auf den gleichen Bahnen. Das heißt, wenn Descartes sagt, cogito ergo sum, also wenn ich denke, dann existiere ich, was meint er eigentlich unter dem Existieren? Das ist der zentrale Punkt. Denken, okay. Ja, ich denke, was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich mir völlig im Klaren bin darüber, was ich denke, wenn ich denke. Jetzt kommen wir sozusagen zum zweiten Punkt, also zweiten Charakteristikum des absoluten Wissens, was eigentlich nichts anderes ist als Umschreibung des ersten Charakteristikums. Das ist, wie Hegener später sagt, Identität zwischen Bewusstsein und Selbstbewusstsein. Das heißt, wenn ich etwas denke, weiß ich, dass ich das denke. Und diese Möglichkeit, also die Tatsache, dass ich, wenn ich denke, weiß, dass ich das denke, ist die Garantie der Wiederholung und die Möglichkeit der Repetition. Wenn ich zum Beispiel einen mathematischen Beweis führe, dann weiß ich, wie dieser Beweis geführt worden ist. Gleichzeitig. Ich habe eine Erinnerung daran. Ich habe das einmal gemacht. Ich kann das wiederholen. Wenn ich zum Beispiel mit diesem Tisch zu tun habe, ich habe diesen Tisch zwar nicht gemacht, aber ich gehe davon aus, dass es ein Tischler war. Dieser Tischler hat diesen Tisch gemacht. Wahrscheinlich gibt es Aufzeichnungen, wahrscheinlich gibt es Regeln, wahrscheinlich gibt es irgendwie eine Dokumentation, wie dieser Tisch zustande gekommen ist. Ich kann diesen Tisch wiederholen. Die Frage ist sicherlich, jetzt in Klammern, ob ich tatsächlich diesen Tisch wiederhole. Weil dieser Tisch ist zum Beispiel ein schmutziger Tisch. Da gibt es ja so Kratzer und es gibt verschiedene Beschädigungen. Das ist dort die Problematik ja nicht war von Walter Benjamin. Die Beschädigungen kann ich leider nicht wiederholen. Das ist sozusagen, wo Benjamin sozusagen die pure Historizität einführt. Aber dieser Tisch im Ursprungszustand zumindest, also unbeschädigten Zustand, ich habe zumindest eine Hoffnung, ich kann sozusagen zum Ursprung dieses Tisches kommen, wenn auch nicht zu seiner real verlaufenden Geschichte. Ich kann das allerdings nicht in Bezug auf diesen Baum, weil dieser Baum irgendwie ohne Selbstbewusstsein gewachsen ist. Ich habe diese sozusagen, zwar kann ich diesen Baum erforschen, aber diese Erforschung gibt mir nicht die Möglichkeit, diesen Baum als Baum zu wiederholen. Ich kann die Forschung dieses Baumes wiederholen, aber nicht den Baum selbst. Das ist der Unterschied zwischen dem, was ich als Bewusstsein erforscht habe und was ich als Bewusstsein mit dem Selbstbewusstsein hergestellt habe. Das ist, was ich hergestellt habe, kann wiederholt werden. Was ich erforscht habe, kann als solche nicht, als Gegenstand nicht wiederholt werden durch die Forschung. Das heißt, das absolute Wissen, das nicht nur Gegenstand der Forschung wiederholt, nicht die Forschung wiederholt, sondern Gegenstand der Forschung selbst. Und das ist genau das Kriterium des absoluten Wissens. Das ist genau, was die Philosophie will. Dass der Gegenstand nicht vorgegeben wird, der Forschung, sondern mit der Forschung selbst wiederholt wird. Das kann nur geschehen, wenn alle Prozesse, die mit der Herstellung dieses Gegenstands verbunden sind, mit Selbstbewusstsein verbunden sind. Und das ist zunächst einmal für Descartes nur das Denken. Er sagt, alles, was draußen ist, und das bedeutet, er bleibt in diesem Bild. Ja. Descartes bleibt in diesem Bild, das ich von Anfang an beschrieben habe. Sagt aber nur Folgendes dazu. Er sagt, es gibt eine große Welt, es gibt mich in dieser Welt, es gibt eine Koalition zwischen mich und der Welt. Aber die Welt ist nicht erforschbar, ich bin auch nicht erforschbar, weil ich getrieben werde von verschiedenen Kräften, des Unbewussten zum Beispiel, das nennt das nicht so, aber er beschreibt die Situation der Besessenheit, des Wahnsinns als eine mögliche Situation, die Situation des Schlafes. Ich weiß eigentlich nichts über mich, ich weiß nichts über die Welt, aber ich kann nachvollziehen das, was ich denke, weil ich dieses Denken selbst produziert habe mit dem Selbstbewusstsein. Zum Beispiel, auch wenn ich besessen bin von einer anderen Person oder mich im Schlaf befinde, trotzdem, das, was ich denke, denke ich. Vielleicht ist es eine andere Person, die das in mir denkt. Vielleicht ist es ein Schlaf. Darüber kann ich keine Auskunft geben. Aber, sagt er, wenn ich zum Beispiel mir heiß ist, vielleicht ist tatsächlich kalt in der Welt. Und mir ist tatsächlich vielleicht auch kalt. Es scheint mir nun zu sein, dass es heiß ist. Aber die Tatsache, dass es mir scheint heiß zu sein, die ist schon sicher. Na gut. Wie aber dann korreliert dieses Denken mit dem, was in der Welt passiert? Wiederum durch die göttliche Garantie. Und dann kommt ja Descartes zurück auf die gleiche Figur. Es gibt dieses Bild, es gibt Gott und Gott korreliert mein Denken mit diesem Bild. Das heißt, er kommt aus diesem Bild wieder nicht raus. Nur ist es diesmal die göttliche, also metaphysische Garantie nicht ein Außenblick auf die Welt, sondern eine Korrelation zwischen meinem Denken, zumindest meinem Denken sicher, und der Außenwelt. Ich überspringe einige Punkte und komme gerade zu dem Alter, von dem ich eigentlich sprechen möchte in diesem Semester, nämlich von Husserl. Also das Projekt der klassischen Phänomenologie von Husserl war geschichtlich das letzte uns bekannte Projekt des absoluten Wissens. Wir haben nach Husserl kein Projekt des absoluten Wissens. Und wir leben in einer Zeit, in der wir dazu tendieren, zu sagen, es ist vorbei, ja, nicht wahr? Es ist nicht mehr angesagt, es ist nicht mehr in der Mode. Ja, Husserl ist ein altes Eisen. Und ja, das ist alles wechselt sich. Wenn wir aber genau hinsehen, hat sich dieser Wechsel nicht vollzogen. Der Wechsel vollzieht sich nicht, wenn die Zeit vergeht und das, was früher gemacht worden ist, vergessen wird. Das ist kein Wechsel, das ist einfach vergessen. Der Wechsel vollzieht sich dann, wenn ein bestimmtes Projekt einen neuen Schub bekommt oder eine Veränderung. Das heißt, wenn es noch jemand aufgetreten wäre, der gesagt hätte, ich habe ein Projekt des absoluten Wissens, und dieses Projekt sieht anders als bei Husserl, das wäre ein Wechsel. Aber so einer ist nicht aufgetreten. Und generell, wenn wir die Geschichte der Philosophie ansehen, gab es, wie gesagt, nur 4 Projekte des absoluten Wissens. Das mal Plato, mal christliches Projekt, mal Descartes und praktisch Husserl. Wir haben in der ganzen mehr als 2000 Geschichte der Menschheit im Grunde 4 Projekte der Begründung des Wissens. Wir haben keine anderen. Und auch wenn das nächste Projekt des absoluten Wissens in, sagen wir, 500 Jahren entsteht, kann man nicht sagen, dass das Husserlianische Projekt veraltet ist oder irrelevant. Es bleibt relevant, bis das nächste Projekt kommt. Und das nächste Projekt ist gesagt, nicht gekommen. Mehr noch, wenn wir aktuellsten Entwicklungen in der Philosophie anschauen, mit der Derrida und danach, dann können wir ohne weiteres feststellen, dass sie sozusagen die Fragestellung, die Husserl damals entwickelt hat, nicht überschritten haben. Sie haben kritisch dazu geäußert, sie haben das reflektiert, sie haben das in Frage gestellt, sie haben das sozusagen skeptisch kommentiert, sie haben das Ungereimtheiten thematisiert, aber sie haben das Projekt selbst nicht überschritten, in dem Sinne, dass sie nicht versucht haben, ein neues Projekt vorzuschlagen, sondern sie haben dieses Projekt weitgehend kommentiert. Deswegen denke ich, dass wir sozusagen, wenn wir schon über das Wissen reden und Wissensgesellschaft ist etwas mehr, sollen wir versuchen, uns im Klaren zu werden über dieses letzte Projekt, das wir bekommen haben, und versuchen, dieses Projekt zu reflektieren. Das Interessante bei diesem Projekt ist Folgendes. Und das ist etwas, was gleichzeitig so neu war, dass man zwar versucht, wie gesagt, das immer wieder zu kritisieren, aber irgendwie nicht weiterkommt. Nämlich Husserl war der Erste, der versucht hat, das Bild selbst abzuschaffen. Und die Frage nach diesem Bild zunächst einmal zu stellen und dann dieses Bild abzuschaffen. Das heißt, im Unterschied zu allen drei anderen vorausgegangenen Projekten, eine Begründung des absoluten Wissens, die zwar versucht haben, dieses Bild sozusagen als Bild zu thematisieren, und ein gewisses Wissen über dieses ursprüngliche Bild zu gewinnen, beginnt Husserl mit schwarzem Quadrat sozusagen, er beginnt mit der Auslöschung dieses Bildes. Er sagt nämlich Folgendes, ganz am Anfang, das werden wir noch genauer nachvollziehen, aber jetzt ich möchte das Projekt als solches vorstellen, ganz, ganz gut. Er beginnt damit, dass er sagt, wir müssen dieses Bild abschaffen, einfach sozusagen suspendieren. Und zwar, was sollen wir suspendieren? Wir sollen suspendieren die Frage nach dem Sein. Das heißt, wir sollen versuchen, überhaupt nicht mehr die Frage zu stellen, um nicht mehr die Frage beantworten zu wollen, was ist. Weil das ist die grundsätzliche wissenschaftliche Frage. Ja? Die Wissenschaft stellt die Frage danach, was ist. Ja? Es ist etwas, es gibt etwas, es gibt die Welt, es gibt mich, es gibt das Verhältnis zwischen mir und der Welt. Und dann versuche ich das zu erforschen. Gerade das, diese Voraussetzung muss man abschaffen. Das heißt, man darf nicht fragen danach, was ist, sondern davon ausgehen, dass das Denken selbst, so wie es zunächst einmal von Descartes beschrieben wird, dass das Denken selbst die eigenen Gegenstände, die Gegenstände dieses Denkens, durch das Denken selbst schafft. Wie kann man das vorstellen? Ich glaube, du wäre möglich durch ein anderes Bild. Stellen wir uns vor, wir sind sozusagen im dunklen Zimmer. Wir sind absolut in Dunkelheit. Also wir haben dieses Bild nicht. Wir sehen überhaupt nichts. Wir sind aber versehen mit einer Taschenlampe. Taschenlampe ist das Denken. Ja. Ist die Vernunft. Wir sind versehen mit der Taschenlampe. Wir schalten diese Taschenlampe ein, das Bewusstsein ein, und wir beginnen verschiedene Punkte zu beleuchten. Das ist wie in einem Krimi, nicht wahr? Wo man wo plötzlich alles, die Welt ist weg, das Licht ist weg. Das Licht ist weg. Und das Einzige, was bleibt, ist eine Kerze oder eine Taschenlampe. Und so geht man durch die Dunkelheit mit dieser Taschenlampe oder mit dieser Kerze und sieht mal das und mal das und mal das und mal das, ein Fragment, ein anderes Fragment. Und irgendwie schafft man eine ungefähre Vorstellung, wie dieser Raum aussehen sollte. Wobei diese Vorstellung grundsätzlich im Dunkeln bleibt. Ja? Weil man zunächst einmal nicht alles sehen kann oder vielleicht sehr vieles übersehen hat. Und für Husserl, das was übersehen ist, was nicht konstituiert ist, existiert auch nicht. Das heißt, was als Grundlage oder Grundbewegung des absoluten Wissens nach Husserl vorgeschlagen wird, ist die Ausschaltung, Epoche, die Ausschaltung des primären ursprünglichen Lichts. Es geht davon aus, dass dieses metaphysische Licht, indem wir das metaphysische Bild des Ganzen sehen, dieses Licht ist nicht mehr da. Wir haben nur Taschenlampe und nur die Kerze. Unter diesen Prämissen gibt es keinen Unterschied zwischen Denken und Konstituierung der Gegenstände dieses Denkens. Und zwar dadurch, dass auch die Frage ausgeschaltet wird, ob, wenn ich denke, existiere ich oder nicht. Das war sozusagen die Angriffsfläche für Husserl oder Ausgangspunkt in einer kartesianischen Meditation. Warum denkt eigentlich Descartes, dass wenn er denkt, dann existiert? Vielleicht denkt er, aber existiert nicht. Und was es bedeutet überhaupt für Descartes zu existieren? Für ihn zu existieren bedeutet in einer Beziehung zu anderen Gegenständen, sei es ideale Gegenstände, sei es reale Gegenstände, zu stehen. Das heißt, einen Platz zu haben in der Welt. Das bedeutet zu existieren. Wenn wir aber das Licht ausgeschaltet haben, wenn wir überhaupt nicht davon ausgehen, dass es so etwas wie die Welt präexistiert, dass es überhaupt irgendetwas ist, was wir erforschen können oder sollen, bevor wir angefangen haben, überhaupt zu denken, dann stellt sich die Frage nach dem Sein, inklusive unserem eigenen Sein nicht. Wir stellen uns nicht die Frage, ob wir existieren oder nicht existieren, genauso wie wir uns nicht die Frage stellen, ob andere Gegenstände existieren oder nicht existieren. Sondern das Einzige, was bleibt, ist die Taschenlampe. Und die Taschenlampe ist eine Intention, ja nicht wahr, der Intentionalität, das werden wir darüber sprechen. Das ist die Verbindung, die Korrelation zwischen mir, das mit dieser Taschenlampe sich bewegt, und dem Gegenstand. Und der Gegenstand ist nichts anderes als die Summe all dessen, was entsteht, wenn ich diese Taschenlampe bewege. Das heißt, ich sehe nicht diesen Tisch und erforsche ihn. Es gibt keine Außenbeleuchtung. Es gibt keine Sonne. Es ist sozusagen der Sieg über die Sonne. Die Sonne ist weg, ja. Ich sehe ursprünglich diesen Tisch nicht. Die Sonne sieht diesen Tisch auch nicht. Alles ist im Dunkeln. Sondern ich komme in einen dunklen Raum und sehe zunächst einmal vielleicht diesen Teil, dann diesen Teil, dann vielleicht diesen Teil. Und ich denke, ist es ein Tisch? Ich sehe nicht, ich weiß nicht einfach, was der Tisch ist. Ja, ich kann es auch nicht benennen, ich habe kein Wort dafür. Sondern ich versuche sozusagen, aus diesen Fragmenten etwas zusammenzubasteln, indem ich das sehe und dann das sehe und das sehe und das sehe und allmählich das alles konstituiere, das bleibt aber relativ bruchstückhaft. Um zu verstehen, was eigentlich Husserl will, genügt an die Kunst zu denken, diese Zeit. Ja, ja. Malevich, Mondrian, aber auch Kubismus. Es gibt auch kubistische Bilder, keine Damen, ja, nicht wahr, und keine Tische und so. Sondern es gibt eine Perspektive, es gibt eine andere Perspektive, es gibt eine dritte Perspektive. Die Dame hat vielleicht ein Ohr, aber die Nase fehlt. Oder zwar zwei Augen, aber man weiß nicht genau, wo sie sich befinden und so weiter und so fort. Das heißt, die Dame oder der Tisch, und das heißt, werden allmählich konstituiert. Ich weiß schon, dass es zwei Augen gibt, aber ich weiß noch nicht genau, wo sie richtig platziert werden. Ich habe den Tisch von dieser Seite gesehen, aber von der Seite nicht. Kubismus ist nichts anderes als Versuch, diesen Konstituierungsprozess nachzuvollziehen. Auf der philosophischen Ebene Husserl beschreibt. Noch radikaler sind die Formen, die etwa von der radikalen geometrischen Abstraktion in dieser Zeit produziert werden. Und die haben allerdings eine gewisse Eigenschaft, die genau dem entspricht, was eigentlich auf der philosophischen Ebene das absolute Wissen ist. Es ist in diesem Sinne auch versucht, eine absolute Kunst tatsächlich auf der Basis des absoluten Wissens zu produzieren. Nämlich, wir haben, sie verweisen auf nichts anderes als den Vorgang ihres Herstellens. Ja, wenn wir die Bilder von etwa Mondrian sehen, das Einzige, worauf sie sich verweisen, ist der Vorgang ihres Herstellens. Sie setzen nichts voraus, was in ihnen nicht enthalten ist. Sie verweisen auf nichts sonst als ein konstruktives Prinzip ihres eigenen Entstehens. Sie bilden nichts ab, sei es die Außenwelt, aber vor allem sei es die Innenwelt. Zum Beispiel, die Bilder von Kandinsky sind immer noch, sie sind zwar abstrakte Bilder, aber es sind keine phänologischen Bilder, weil sie so etwas wie eine Korrelation zwischen Farbe und innerem Erlebnis voraussetzen. Das heißt, wenn ich Kandinsky-Bilder sehe, kann ich nicht sagen, warum dieser blaue Fleck da ist und dieser rote Fleck auf einer anderen Stelle des Bildes. Ich verstehe das Prinzip des Herstellens dieses Bildes nicht. Und wenn ich Kandinsky danach frage, dann sagt er, ich habe so ein Empfinden. Das war ein Violett-Empfinden oder das war ein Rose-Empfinden und die habe ich irgendwie vereint auf einem Bild. Und das ist so ein subjektiver Zustand, ein psychologischer Zustand, der sozusagen wiedergegeben wird in dieser Form. Das Bild verweist zwar nicht auf die Außenwirklichkeit, aber verweist immer noch auf die innere Beschaffenheit der Seele. Das heißt, es ist immer noch kein Bild des absoluten Wissens. Ein Bild des absoluten Wissens ist ein Bild, das auf nichts anderes verweist, auf das Prinzip und Vorgang seines Herstellens. Und diese Bilder, die ziemlich in unserer Zeit in Vergessenheit geraten sind, wie alle bemerkt haben, bei den letzten Dokumenten gab es kein einziges abstraktes Bild, ganz zu schweigen, von einem Bild des absoluten Wissens, in diesem Sinne oder absoluten Bild. Gerade diese Bilder im Unterschied zu sogenannten Wissenschaftsbildern, die immer noch, wie auch immer sie kompliziert oder einfach aussehen, Abbildungen sind von irgendetwas, was außerhalb dieser Bilder immer schon sich vollzieht und immer schon stattfinden und in diesem Sinne keine Wissensbilder sind, weil sie wissen um sich selbst und ihre Entstehung nichts und vermitteln dieses Wissen auch schon. Eigentliche Bilder des absoluten Wissens, es sind eben die Bilder der früheren Avantgarde, wenn man will. Oder des zweiten Anlaufs, der Suche nach dem absoluten Wissen und nach dem absoluten Bild des absoluten Wissens, als in Amerika unter massivem Einfluss von Phänomenologie, die von Susanne Lange und vielen anderen, nach dem Immigranten aus Deutschland und Frankreich, nach dem und Greenberg und so weiter nach dem Zweiten Weltkrieg nach Amerika transportiert worden sind, entstanden sind im Rahmen des amerikanischen Minimalismus. Ich habe schon erzählt, ich war gerade vor ein paar Wochen sozusagen im Heiligtum des amerikanischen Minimalismus. Schade, dass ich keine Dias mitgebracht habe, in Marfa, Texas, wo Donald Judd unter freiem Himmel seine Objekte ausgestellt hat, in einer Kirchenform, sozusagen. Und wenn man durch Hunderte und Hunderte dieser wunderbar minimalistischen Arbeiten durchgeht, ja, diese große Durchgänge, die dadurch führen, dann ist es wie Phänomenologie von Husserl tatsächlich Stein geworden. Man verfolgt, wie bestimmte Formen sich mutieren von einer Perspektive zur anderen und jedes Mal ganz klar Auskunft darüber geben, durch welche Verfahren und auf welche Weise man von einer Perspektive zur anderen Perspektive übergeht. Was dann, wie das funktioniert, wie gesagt, und wie dieses absolute Wissen in diesem Sinne beschaffen ist, versuche ich im Weiteren zu erklären. Die Richtung ist es ganz klar. Das absolute Wissen ist das Wissen um die Herstellung seines Selbst. Das heißt, das Wissen ist absolut nur dann, wenn der einzige Gegenstand, über den dieses Wissen uns informiert, ist der Vorgang des eigenen Herstellens. Was das bedeutet, wie weit wir dieses Wissen tragen können, wie weit wir das entwickeln können, darüber werden wir sprechen. Ich möchte aber beenden mit Erwähnung einer grundsätzlichen Kritik oder grundsätzlichen Zweifel an diesem Projekt. Und grundsätzliche Kritik und grundsätzliche Zweifel sind die folgenden. Und die werden wir diskutieren. Zunächst einmal von Heidegger erhoben und dann von der Derrida verfeinert. Es handelt sich um die Frage, inwieweit wir erstens die Zeit haben, seine Zeit, wie viel Zeit wir haben, um Konstituierungsprozess zu vollziehen. Das ist die erste Frage. inwieweit wir von der Zeit abhängig sind bei der Vollzug dieses Projektes. Ist dieses Projekt überhaupt zu vollziehen? Haben wir genug Zeit als Menschen dafür? Und zweitens, inwieweit wir fähig sind, bereit sind, imstande sind, auf unser Gedächtnis zu stützen, bei diesem Konstituierungsprozess. Das ist die entscheidende Frage, die eben Dreda stellt. Das heißt, inwieweit ist es tatsächlich möglich, wenn ich einen Tisch versuche zu konstituieren, mich in alle früher gesehene Fragmente zu erinnern, um sozusagen das ganze Bild zusammenzuschustern. Weil ich habe einmal einen Teil dieses Tisches gesehen und dann aber ist die Lampe weg. Das heißt, es ist nicht so, dass die Beleuchtung bleibt. Das ist das Problem. Ich habe diesen Teil des Tisches gesehen, aber ich habe nur Kerzen und Taschenlampe. Das heißt, wenn ich zu diesem Teil übergehe, dann bleibt dieser Teil wird wieder im Dunkeln. Die einzige Möglichkeit, diese zwei Teile zu vereinen und ein Bild zu machen daraus, ist meine Gedächtnisfähigkeit, also meine Fähigkeit, diesen Eindruck in meinem Gedächtnis zu behalten und mit diesem neuen Eindruck zu kombinieren. Inwieweit kann ich mich darauf verlassen? Das ist die Frage, die Derrida stellt. Und das war sozusagen die skeptische Frage, die an das russische Projekt gerichtet wurde. Interessanterweise aber vor kurzem ist ein Seminar, ein schönes vor kurzem, vor einem Monat, ein neues Seminar von Derrida, wo er sagt, alle meine skeptischen Einwände, das ist interessanterweise, und das war hier von Anfang an klar, alle meine skeptischen Einwände gegen Husserl und das Projekt des absoluten Wissens generell, das beginnt mit Platon bis heute, stellen dieses Projekt nicht in Frage, sondern kommentieren dieses Projekt. Das heißt, es war kein Einwand. Ich bin völlig missverstanden, wenn meine Leser denken, ich sozusagen ruiniere dieses Projekt oder ich bin skeptisch in Bezug auf dieses Projekt. Ich kommentiere dieses Projekt und Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Aber nur unter Vorbehalt, dass dieses Projekt nach wie vor als gültig anerkannt wird. Weil wir können uns sozusagen uns nicht zufrieden geben mit anderen Projekten. Und zwar warum? Weil an dem Moment, an dem wir das Projekt des absoluten Wissens und der absoluten Kunst, ja, wenn man will, die auf diesem Projekt gründet. Wenn wir dieses Projekt verabschieden, werden wir Sklaven bestimmter Weltbilder, die uns unsere Kultur vermittelt, die uns die Macht vermittelt, die uns Tradition vermittelt. Wir sind Teile von vielen, vielen, vielen Ganzen. Teil der Kultur, als Element der Multikulturalität, Teil eines bestimmten Zeitgeistes, Zeit von das, Zeit von jenes und so weiter. Wir verlieren die Möglichkeit, unsere kulturellen Bedingungen zu transzendieren, sie in Frage zu stellen und kritische Distanz zu diesen zu gewinnen. Das heißt, die Verabschiedung des Projekts als Projekts bedeutet eine Versklavung in Bezug auf unsere Umgebung, die wir dann nicht in Frage stellen können. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wir an diesem Projekt festhalten sollen, auch wenn dieses Projekt mit allen möglichen Schwierigkeiten konfrontiert wird. Wie gesagt, im Laufe des 20. Jahrhunderts mussten wir eigentlich lernen in Bezug auf das Projekt des absoluten Wissens, dass dieses Projekt fragmentarisch bleibt, bruchstückhaft. Am Anfang des 20. Jahrhunderts Husserl dieses Projekt formuliert hat, hat er sicherlich gehofft, zumindest hat er das verkündet. Ich weiß nicht, ob er es wirklich daran geglaubt hat, aber er hat es verkündet, dass dieses Projekt irgendwann realisiert werden kann. Das heißt, irgendwann wird so etwas wie ein allgemeingültiges, absolutes Wissen entstehen, und zwar ein solches, das von allen gleichzeitig nachvollzogen werden kann. Das wird dann eine gemeinsame Grundlage der menschlichen Existenz, der Existenz der ganzen Menschheit. Auf der Grundlage dieses absoluten Wissens wird die Menschheit sozusagen seine Konflikte begraben, die daraus entstehen, dass jeder in seinem Fragment im Ganzen lebt, ja, und von diesem Fragment des Ganzen determiniert wird. Diese Determinierungen werden sozusagen außer Kraft gesetzt durch die Erlangung des absoluten Wissens. Das ist, das war auch sicherlich ein Traum von Plato, ja, der auch gesagt hat, ein Philosophenstaat. Ein Philosophenstaat bedeutet nichts anderes als Versuch einer solchen Transzendierung des Fragmentarischen und damit auch ein neuer Anfang für die ganze Menschheit. Ich würde nicht sagen, dass wir an ein solches Projekt heute glauben können. Glauben nicht. Diese Skepsis ist aber kein Grund dafür, dieses Projekt tatsächlich zu verabschieden, weil auf der anderen Seite so fragmentarisch und brückstückhaft dieses Projekt auch zum Tragen kommt und zur Manifestation kommt in der Welt, es kommt trotzdem zur Manifestation. Das heißt, wenn man russische Überlegungen liest, man kann sie tatsächlich nachvollziehen. Wenn man Mondrian-Bilder sieht, man kann sie tatsächlich nachvollziehen. Genauso wie Domitschat. Das heißt, wenn auch wie das Ganze der Welt zunächst einmal ist es dahingestellt, ob wir die Welt so im Ganzen konstituieren können, dass wir die Welt im Ganzen nachvollziehen können. Das war der große Traum von Husserl. Wir können zumindest feststellen, dass wir in der Welt Prozesse, Vorgänge in Gang setzen können, die fragmentarisch wie sie sind, trotzdem dem Kriterium des absoluten Wissens entsprechen. Das heißt, sie unterscheiden sich von anderen Gegenständen dadurch, dass ihr Konstruktionsprinzip tatsächlich nachvollzogen werden kann. Das heißt, die Unrealisierbarkeit dieses Projekts im Ganzen bedeutet nicht, dass dieses Projekt generell unrealisierbar ist oder zu keinen Ergebnissen führt. Und im Weiteren werden wir uns damit genauer auseinandersetzen. Was abschätzen kann. Will jemand überhaupt ein Referat halten? ich bitte da. Ja. Diejenigen, die ein Referat halten wollen, um ein Handzeichen. Zunächst einmal ein allgemeiner Unwille, festzustellen. Ja gut, Sie sollen sich das überlegen, allerdings, wie gesagt, wenn Sie nur meine Stimme hören die ganze Zeit, dann wird es ziemlich langweilig. Und so, die Referate, von denen es geht, werden ungefähr so verteilt, dass wir anfangen mit der Lektüre eingetextet von Husserl, dann einige Texte von Heidegger, die sich auf die Figur des Bildes und Wissenschaftsbilder, Weltbild und so weiter beziehen, und dann auch die Texte von Derrida, früher und später, die in dieser Problematik des Gedächtnisses und die Möglichkeit, dieses Projekt des absoluten Wissens zu realisieren, treffen. Also wir lesen zumindest einmal Husserl, da die Zeitproblematik, das heißt die Zeitproblematik von Heidegger, und dann sozusagen Gedächtnisproblematik von alle um diese Grundfrage inwieweit die Herstellung eines Gegenstandes, der sozusagen fähig ist, seine eigene Herstellungsprozedere zu manifestieren und manifestiert nichts außerhalb. Das ist auch sehr wichtig. Manifestiert nichts außerhalb des Herstellungsvorgangs. Ob dieses Ziel des absoluten Wissens realisierbar ist. Und wie gesagt, die Fragestellung ist zwar, klingt zwar, wie man so sagen pflegt, abstrakt im Grunde, aber soll sich nicht abschicken lassen in Bezug auf die Referate, wenn jemand sie doch halten will, weil es handelt sich letztendlich um bestimmte Texte, die überschaubar sind, die gelesen werden können, dargestellt werden können und letztendlich selbstverständlich sind. Ja, das genau, und über das diskutieren können, das sozusagen ist weitgehend eine Schularbeit, also soll man keine Angst davor haben. Also sie überlegen sich sonst ja vielleicht, sodass jemand von ihnen sich letztendlich meldet. Gut, dann stellen wir vor, dass wir, dass ich jetzt auf Ihre Fragen oder Reaktionen.